Hallo und Moin aus Ostfriesland. In dieser Podcast-Show steht das Pfadfindertum der Generation 50 plus im Mittelpunkt. Wir sprechen über das Suchen, Finden und Gehen neuer Wege. Und wir erfahren viel von Menschen, die ihre Erlebnisse und Ergebnisse mit uns teilen werden. Viel Freude beim Hinhören! Moin aus Ostfriesland und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, und zwar der Episode 021. Heute wird's ein bisschen hochkarätig, das kann ich schon mal versprechen, aber trotzdem werden alle Hinhörer und Hinhörerinnen alles verstehen und alles nachvollziehen können. Die Leitung geht heute nach Berlin und ich begrüße am anderen Ende die Frau Dr. Kerstin Gernig. Was sie wie gemacht hat, welche Pfade und was daran so interessant ist, werden wir heute ergründen, und natürlich soll auch sie sich bitte erstmal selber vorstellen. Hallo Kerstin nach Berlin, moin, bitte stell dich unseren Hinhörern und Hinhörerinnen vor.
Hallo Karin, ich grüße dich. Ja, mein Name ist Kerstin Gernig und ich arbeite heute als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte.
Ja, aber das war ja nicht das, was du von Anfang an gemacht hast, sondern du bist eine promovierte Geisteswissenschaftlerin, deswegen sage ich, es wird hochkarätig. Erzähl mal bitte was so ein bisschen über dein sogenanntes erstes Leben.
Ja, ich habe nicht nur ein erstes, ich habe ein erstes und ein zweites Leben, bevor ich dann mein drittes Leben als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte gestartet bin, nämlich selber mit Ende 40 einen Neustart gewagt habe. In meinem ersten Leben war ich Studienrätin, ich habe Germanistik, Romanistik und Philosophie hier an der Freien Universität in Berlin studiert. Und hatte eigentlich vor, dass ich mal Professorin für Germanistik werde. Und dann habe ich so alles gemacht, was man dafür eben macht. Promoviert und wissenschaftlich publiziert und geforscht und gelehrt. Und eines Tages bin ich bei einem Vortrag, nach dem Vortrag angesprochen worden und in die Wirtschaft abgeworben worden. Und zwar nicht irgendwohin, sondern das war ziemlich aufregend damals für mich. Ich habe nämlich ein Angebot bekommen, als Geschäftsführerin des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur zu arbeiten. Und es ist ja ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich so mit Literatur und Philosophie beschäftigt, wobei natürlich das Thema Tote auch eine ganz große Rolle spielt. Und dann habe ich mir das angeschaut. Das war bei einem großen Bundesverband und festgestellt, dass die Stelle vakant war. Und auch, als ich mir die Homepage angesehen habe, festgestellt, dass da ein unglaublicher Handlungsbedarf ist. Und ich bin neugierig und habe mich dann auf dieses Abenteuer eingelassen und habe dann 10 Jahre lang als Sepulkralkulturexpertin Deutschlands, also als Expertin für Bestattungs- und Trauerkultur gearbeitet, was für mich sehr faszinierend war, weil es mich um die ganze Welt herum geführt hat, weil ich mich mit Bestattungskulturen weltweit beschäftigt habe, weil ich auch Chefredakteurin einer Fachzeitschrift war und Eventmanagement gemacht habe und eine Stiftung geleitet habe und einen Fachverlag geleitet habe und eine GmbH geleitet und e.V. geleitet. Also es war ein extrem breites Spektrum und in vielen Gremien nachher auch internationaler Art war. Und nach 10 Jahren habe ich aber gemerkt, dass ich mit diesem extrem spannenden Thema, der Tod mit all seinen Facetten von der Trauermusik bis zur Trauerkleidung durch die Jahrhunderte, durch war mit dem Thema. Da war ich Ende 40. Dann habe ich mich gefragt, was mache ich denn jetzt? Bewerbe ich mich jetzt nochmal irgendwo anders auf eine Geschäftsführerposition in einem Verband, weil Verbandsarbeit ist durchaus spannend? Oder, und da habe ich gedacht, oder mache ich mich vielleicht selbstständig? Also eigentlich von meinem Wesen bin ich nämlich eigentlich ein ziemlich Selbstständiger. Ich bin mit 18 ausgezogen, habe mit 21 in Paris gelebt und gearbeitet, habe mein ganzes Studium selber finanziert. Und ja, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, arbeitet man ja auch sehr selbstständig. Und selbst als angestellte Geschäftsführerin habe ich natürlich sehr eigenständig meinen ganzen Bereich da gemanagt. Aber der Schritt in die Selbstständigkeit, dass man dann eben damit auch seinen Lebensunterhalt verdient, das war natürlich nochmal eine richtig große Herausforderung. Ja, und vor dieser Herausforderung stand ich mit Ende 40. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich wage den Schritt.
Das ist in der Tat eine Herausforderung, weil wenn man unsere Gesellschaft so ein bisschen betrachtet, dann bekommt man manchmal das Gefühl, dass man mit Ende 49 oder Ü50, was ja auch unsere Generation dann entspricht, dass man eher so ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Aber da bist du ja ein ganz lebendes Beispiel dafür, und du kannst das ja auch durchaus belegen, warum das überhaupt nicht so ist. Denn du hast dich mit ungewöhnlichem Unternehmertum beschäftigt. Was ist das, Kerstin?
Ja, als ich noch Chefredakteurin war, war ich natürlich ständig auf der Suche nach etwas, was neu ist am Markt. Hab da mich schon erstmalig mit ungewöhnlichen Unternehmern beschäftigt, die halt jetzt im Rahmen der Bestattungsbranche außergewöhnliche Sachen gemacht haben. Und so bin ich auch darauf gekommen, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt, was möchte ich eigentlich machen? Und erstmal habe ich eine Fehlerfindung hingelegt, weil ich sehr schnell wieder sichtbar am Markt werden wollte. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal drüber sprechen, weil das ist das, was ich heute meinen Coaching-Klienten erspare. Und dann nach einem Jahr habe ich mich nochmal hingesetzt, mich gefragt, was will ich eigentlich wirklich? Und dann kam für mich heraus, ja, in der Selbstständigkeit, ich würde gerne meine ganzen Erfahrungen weitergeben. Ich würde das gerne auch in Form von Vorträgen weitergeben und ich würde auch gerne weiterhin schreiben, weil mir das immer viel Freude gemacht hat. Dann habe ich mir gesagt, naja, dafür muss ich ja nicht angestellt sein, das kann ich auch als Selbstständige. Und dann war ich 2 Jahre lang unterwegs, von Berlin bis nach Sri Lanka, auf der Suche nach ungewöhnlichen Unternehmern. Und zwar nach Menschen, die da waren, wo ich ja selber hin wollte. Und ich habe gesagt, es muss doch irgendwie möglich sein, auch mit Ende 40, auch mit außergewöhnlichen Ideen, seinen Lebensunterhalt zu übernehmen. Nämlich mit etwas, was der eigenen Leidenschaft entspricht. Und deine Frage jetzt, was sind die Kriterien für mich gewesen, was überhaupt ein ungewöhnlicher Unternehmer ist? Das ist für mich ein Mensch, der zum einen aus eigener Kraft gegründet hat. Der also kein Unternehmen geerbt hat und in die Fußstapfen von irgendjemandem gestiegen ist, sondern der aus eigener Kraft ein eigenes Unternehmen aufgebaut hat. Dann jemand, der entweder einen alten Beruf ganz neu erfunden hat, indem er ihn neu und anders gedacht hat, oder der sogar einen ganz neuen Beruf gebracht hat. Um dafür vielleicht mal 2 Beispiele zu bringen. Die Barbara Rolf, also ich habe eben auch durch meine eigene Provenienz jetzt als Sepulkalkulturexpertin eine Bestattungsunternehmerin porträtiert, und zwar eine besonders außergewöhnliche. Barbara Rolf war eigentlich Theologin und die hat dann mal ein Praktikum in einem Bestattungsunternehmen gemacht und festgestellt, dass das, was sie da jetzt so mitbekommen hat an Bestattungskultur, nicht ihren Vorstellungen entsprach und hat dann gewagt, als Quereinsteigerin in einer sehr etablierten, sehr traditionsreichen Branche ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Und dieses Unternehmen hat sie vollkommen anders gemacht als alles, was man am Markt kennt. Und als sie gestartet ist, ist sie zur IHK gegangen und die hat ihr geraten, sie möge doch bitte einen Businessplan schreiben. Und daraufhin hat sie geantwortet, dafür hätte sie keine Zeit. Und man hat ihr dann auch gesagt, ja, der Markt sei gesättigt in Stuttgart, man bräuchte kein weiteres Unternehmen. Davon hat sie sich aber auch nicht abschrecken lassen, sondern sie hat dann einfach losgelegt und ist dann innerhalb kürzester Zeit dermaßen erfolgreich geworden, dass sie die alteingesessenen Unternehmen regelrecht das Fürchten gelehrt hat, weil sie eine solche Anziehungskraft entwickelt hat durch ihren sehr menschlichen Umgang, durch diese alternative Herangehensweise, durch vieles, was sie anders gemacht hat. Also das ist ein Beispiel, wie jemand einen alten Beruf neu denkt, neu profiliert. Ein anderes Beispiel vielleicht auch noch zu einem Unternehmer, der eben einen ganz neuen Beruf geschaffen hat. Ich habe eine Frau porträtiert, die ist Verwalterin des digitalen Erbes. So, und das ist ja ein Beruf, den brauchte man im 20. Jahrhundert noch nicht, sondern den brauchen wir erst heute, wo wir eben alle sehr digital unterwegs sind und eben auch entsprechend viele Konten haben. Ein Amazon-Konto, ein eBay-Konto, ein Facebook-Konto und mit vielen Konten sind ja eben auch Kontoverbindungen, also laufende Kosten verbunden. Und die wenigsten Menschen haben eine so gepflegte Passwortdatei, dass, wenn sie sterben sollten, ihre Angehörigen sämtliche Konten, die sie haben, entsprechend löschen können, auflösen können, verwalten können. Und das ist eben ein ganz neuer Beruf, der jetzt auf neue Herausforderungen in unserer Welt reagiert.
Hm. Gut, da werden wir nochmal drauf näher eingehen, weil du darüber ja auch ein Buch geschrieben hast. Du hast aber vorhin gesagt, du hast ja, und ich denke, das ist fast auch traditionell, du hast ja erstmal ein paar Fehlerchen gemacht in deiner Selbstständigkeit. Magst du darüber etwas erklären, bevor wir dann auf dein Buch kommen?
Ja, sehr gerne, weil das ist wirklich etwas, was ich heute Menschen mit auf den Weg geben möchte. Wenn man einen Neuanfang wagt, unabhängig jetzt mal vom Alter. Und wie gesagt, das ist auch in der Lebensmitte denkbar. Ich arbeite sehr stark nach so einem 7-Jahres-Rhythmus. 42, 49, 49, 56 sind klassische Umbruchphasen. Dann ist es ganz entscheidend, sich eine gewisse Zeit zu nehmen, erstmal in sich hineinzuspüren und auch wieder zu sich zu kommen, was man denn wirklich machen möchte. Und bei mir war damals eine große Verunsicherung da, als ich eben gekündigt habe, eine topdotierte Geschäftsführerposition, mich zu fragen, wer bin ich jetzt eigentlich? Wenn man dann bei Netzwerkveranstaltungen ist und gefragt wird, was machen Sie eigentlich? Und dann so rumeiert und gar nicht genau weiß, wofür steht man jetzt? Und das ist ja ein Prozess. Man kündigt ja nicht eine Stelle und ist dann innerhalb von 3 Tagen selbstständig und auch noch erfolgreich, sondern der Prozess geht eigentlich damit los, sich erstmal zu fragen, wo will ich hin? Was sind meine Stärken? Was sind meine Potenziale? Was sind meine Träume? Und eine Vision zu entwickeln, weil in so einer Vision sehr viel Kraft steckt. Und diese Zeit habe ich mir nicht genommen. Ich wollte so schnell wie möglich wieder am Markt präsent sein und habe dann, das nenne ich heute, eine Kopfgeburt hingelegt. Ich habe mir nämlich einfach gesagt, naja, dann gründe ich eine Agentur für Kommunikationsgestaltung und mache Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für kleine und mittelständische Unternehmen. Und hatte dann sehr viel Kosten, denn ich habe eine Website gebaut, Flyer, Visitenkarte, Briefpapier, Roll-up, all das volle Programm, also richtig viel Geld ausgegeben. Ich habe damit auch Einnahmen generiert, ich hatte auch Kunden, aber ich habe gemerkt, ich kann das zwar alles, aber das war im tiefsten Innern meines Herzens nicht das, was ich die nächsten 20 Jahre machen wollte, weil ich zu klein gedacht habe. Ich war ja in einer Position eben auf internationalem Parkett unterwegs und habe mich plötzlich selber klein gedacht in der Selbstständigkeit. Und dann habe ich gemerkt, nach einem Jahr, da ist überhaupt keine Energie drin, habe gesagt, stopp. Und dann habe ich mich erst hingesetzt, mich gefragt, was kann ich besonders gut, wo will ich wirklich hin und wo ist es kein Nachteil, älter zu werden. Und dadurch kam dann erst meine eigentliche Neupositionierung als Speaker, Coach und Autorin zustande.
Ja, genau. Das damit haben die allermeisten zu kämpfen. Und ich hatte das bei dir auch irgendwo schriftlich aufgeschnappt. Und das ist klar, wir bekommen heute in der Schule nach wie vor eher mitgebracht, wie man sich vernünftig als Angestellter oder leitender Angestellter vorstellen kann, als dass man unternehmerisch lernt zu denken. Und das ist nach wie vor so ein kleines Handicap, was in den Schulen ist. Wir lernen also wirklich zu lernen, aber nicht als Unternehmer richtig zu denken. Ja, so hast du das Ding ja umgedreht und hast dich auf ungewöhnliche Unternehmer spezialisiert, hast sie ja auch weltweit gefunden und hast darüber ein Buch geschrieben. Das heißt, du hast 21 Unternehmer porträtiert. Wie hast du die gefunden und wie hast du die dann porträtiert?
Ja, ich war wirklich 2 Jahre lang unterwegs und ich bin zu sehr spannenden Veranstaltungen gegangen, zu großen Messen, also der Ambiente, der Republika, und habe mich bei dem Entrepreneurship Summit und habe erstmal geschaut, wo finde ich denn überhaupt ungewöhnliche Unternehmer, weil die stehen ja nicht an jeder Straßenecke rum. Und es war auch eine interessante Erfahrung. Die Ambiente ist ja beispielsweise eine ganz, ganz große Messe in Frankfurt. Und selbst wenn man da stundenlang durch Messehallen laufen kann, ist doch nur ein ganz marginaler Bruchteil für meine Definition eben auch ein ungewöhnlicher Unternehmer gewesen. Und das Interessante ist, wenn man sich einmal auf diesen Weg macht, dann begegnen einem mit der Zeit immer mehr ungewöhnliche Unternehmer. Also heute finde ich die quasi permanent, weil ich heute auch weiß, auf welchen Veranstaltungen die unterwegs sind. Und damals war es eben eine Suche durch das, was ich in Zeitungen gelesen habe, durch das, was ich bei Veranstaltungen mitbekommen habe. Und dann bin ich auf die Leute einfach zugegangen. Und mir war wichtig bei der Auswahl der 21 Unternehmer, dass sie wirklich aus 21 verschiedenen Branchen kommen, weil es zum einen ein Mutmachbuch werden sollte, und zwar in doppelter Hinsicht. Es war ein Selbstermutigungsprogramm für mich, nämlich zu sehen, ja, es geht. Es geht, sich mit außergewöhnlichen Ideen selbstständig zu machen. Und zugleich wollte ich aber auch ein Buch für meine eigene Positionierung schreiben, um anderen Menschen zu zeigen, egal ob sie jetzt im Tourismus gründen oder ob sie in der kulinarischen Branche etwas machen wollen oder ob sie eben im Dienstleistungsbereich etwas machen oder im IT-Sektor oder im Luxussektor. Es gibt so viele Branchen, und in allen Branchen kann man sich als ungewöhnlicher Unternehmer selbstständig machen. Und das war für mich natürlich eine unglaubliche Chance, von 21 Menschen die Erfolgsstrategien kennenlernen zu dürfen und hinter die Kulissen zu schauen, mal wie man so ein Unternehmen aufbaut, worauf man dabei achten muss.
Also ich habe ja natürlich recherchiert, und was mich komplett verblüfft hat, und deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, und vielleicht könnten wir das einfach so mal ein bisschen, oberflächlich, wir können nicht in die Tiefe gehen, weil so viel Zeit bleibt gar nicht, aber vom Juristen zum Parfümeur, das hat mich komplett umgehauen, weil erstmal kommt von der Denke her, wie geht das denn? Und wenn ich mich ein bisschen tiefer reindenke, ist es gar nicht so abwegig, dass man das machen kann. Aber so vom Gefühl her ist es ja komplett konträr, oder?
Ja, also der Martin Niebelschütz, der My Parfum gegründet hat, ist ein wirklich außergewöhnlich, ungewöhnlicher Unternehmer, denn er ist ein Musterbrecher. Der hat tatsächlich einen Markt revolutioniert. Also Parfum ist ja eigentlich ein Produkt, wo man in eine Parfümerie geht und dann an dem Flakon riecht und sich daraufhin entscheidet, ob einem das Parfum gefällt oder nicht. Und er hat aber den Parfumhandel digitalisiert. Er hat gesagt, jeder kann zum eigenen Parfümeur werden, und hat eine Methode, die nennt man Mass Customization, also die individualisierte Massenproduktion. Jeder kann sich sein eigenes Parfum selbst kreieren, indem er durch einen Online-Prozess geführt wird. Da wird erstmal abgefragt, ob das ein Herren- oder ein Damenduft werden soll. Dann, wenn man sich entschieden hat für das Geschlecht, wird überlegt, was für ein Typus ist derjenige? Ist der eher sportlich, dynamisch? Wie ist der unterwegs? Dann gibt es ein Duftrad mit Herz- und Kopfnoten. Dann kann man eben aus 47 verschiedenen Duftnoten das zusammenstellen. Das ist natürlich ein Prozess, der mit Parfümeuren hinterlegt worden ist. Und dass so etwas möglich ist, wenn man eine verrückte Idee hat, Wenn man sich dann auf die Suche macht und total fokussiert recherchiert und dann Schritt für Schritt vorangeht und dann innerhalb, also Martin Niebelschütz ist es gelungen, innerhalb von 4 Jahren ein Unternehmen mit 80 Mitarbeitern aufzubauen. Natürlich hat er auch gute Business Coaches an der Seite gehabt, also er hat einen Teil aus eigener Kraft gestemmt. Extrem viel Learning by Doing, und das ist das Spannende und das ist auch das, was ich jetzt den Zuhörern deines Podcasts mit auf den Weg geben möchte. Das lebenslange Lernen, das ist das Faszinierende an dem Schritt in die Selbstständigkeit, das hört nie auf, das ist eine Treppe und diese Treppe ist so faszinierend, weil sie keine letzte Stufe kennt. Man geht immer wieder den nächsten Schritt und ganz entscheidend dabei ist, dass die Stufen klein genug bleiben, dass man die gut bewältigen kann und man sie natürlich auch in der richtigen Reihenfolge macht.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, eine Treppe, die kein Ende hat und die Stufen müssen klein genug sein. Was mir bei diesen 4 Beispielen, die ich im Internet gefunden habe, aufgefallen ist, also einmal Jurist wird Parfümeur, Mechaniker wird Lodgebetreiber, Marketingmanager wird Transformationstherapeut und ein Dirigent wird Qigong-Meister. Wenn man jetzt ein bisschen die Fantasie spielen lässt, dann ist das, was man im ersten Beruf ja gelernt hat, ja, was man an Struktur aufgebaut hat, kann man in diesem zweiten Beruf, in dieser ungewöhnlichen Unternehmerschaft durchaus gebrauchen. Es ist nur so, dass in diesem zweiten Beruf wesentlich mehr die Sinne eine Rolle spielen und wesentlich mehr die Talente und Fähigkeiten als die Fertigkeiten und Kenntnisse, die die Basis bilden, so auch wie dein Studium, deine Liebe zur Geisteswissenschaft, was ja Sprache, Literatur, Kultur ist und du das jetzt mit deinem Herzblut verbindest, ne? Also das Basiswissen und du baust etwas Schönes, Blumiges sozusagen obendrauf, das finde ich genial, dass man doch einen Bogen schlagen kann und sagen, ja, also ein Mechaniker, der kann mit den Händen arbeiten als Lodgebetreiber, der kann auch Dinge reparieren, der kann auch Dinge bauen, der ist also nicht völlig wesensfremd. Und das fasziniert mich, dass schon ein Bogen da ist, den man schlagen kann. Und das hätte ich vorher so nicht erwartet. Geht es dir da ähnlich?
Naja, eine Sache ist daran spannend. In dem Moment, wo die meisten Menschen einen Beruf auswählen, werden sie relativ wenig unterstützt, was ihre eigenen Leidenschaften und Neigungen angeht. Weil alles, was ein kleines bisschen verrückt ist, ein kleines bisschen außergewöhnlich, das wird sofort zurechtgestutzt. Bei mir selber war das so, als ich eben vor der Berufs- oder Studienwahl stand, dass meine Eltern mir empfohlen haben, mach was Sicheres. Und das hat meine ganze Generation extrem stark geprägt, dieses Sicherheitsdenken. Und wer sich danach einen Beruf auswählt, dass er etwas Sicheres macht, der wird ja qua Definition quasi schon abgeschnitten vom Träumen, auch vom Großdenken. Weil wenn jemand meinetwegen Tierforscher werden möchte und dann sagt aber jemand, jetzt mach mal was Sicheres und als Anwalt, da hast du einen guten Status und ein gutes Einkommen, wird er um seinen Traum gebracht. Das heißt, ganz viele Menschen haben eine Kopfentscheidung gefällt und keine Herzensentscheidung. Sie haben nicht erstmal versucht zu schauen, wie sie sich einen Lebenstraum verwirklichen können, sondern haben sich in Strukturen eingepasst, die bereits existieren und versucht dann was Vernünftiges, was Sicheres, was sichere Einkommen und Ähnliches mehr bringt. Und das Faszinierende in der Lebensmitte, also die Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, ist, dass diese magische 50 etwas mit einem macht. Die führt nämlich häufig dazu, dass Menschen den Eindruck haben, jetzt sind sie so einen Berg hochgelaufen, haben da eben Ausbildung gemacht, Familie gegründet, Haus gebaut und alles, was dazu gehört. Und mit 50 kommt dann plötzlich die Frage, oh, jetzt geht's ja irgendwie diesen Berg wieder runter. Und das bedeutet auch, dass man die Endlichkeit des Lebens stärker in den Blick nimmt. Und das Interessante ist, man hat Studien gemacht, auf dem Sterbebett bereuen die Menschen nicht das am meisten, was sie gemacht haben, sondern das am stärksten, was sie unterlassen haben. Da fragen sich eben in der Lebensmitte viele Menschen, soll es das jetzt gewesen sein? Und viele von meinen Coaching-Klienten haben ein ganz stark ausgeprägtes Bedürfnis, etwas Sinnvolles zu machen und auch noch etwas auf dieser Welt zu hinterlassen, was positiv ist. Und da steckt eine unglaublich große Kraft drin, wenn man in Verbindung mit seinen eigenen Werten gründet und wenn man wirklich das Ziel nicht aus den Augen verliert, die Welt ein Stückchen besser zu machen und das, was man ihr geben kann, eben auch mit einem persönlichen Fußabdruck zu hinterlassen.
Das ist, das ist sehr schön zusammengefasst auf den Punkt gebracht. Unser Sicherheitsdenken, es ist nun mal die Generation 50 plus die Nachkriegsleute und. Ich kann mich da auch sehr gut dran erinnern, dass ich komme aus dem Beamtenhaushalt, dass gesagt wurde, achte ja auf Sicherheit und ne, dass die Firma gut ist. Und da war eben noch 40 Jahre in einer Firma, war völlig normal, das zu denken. Und dahin sollte man streben. Und das ist heute völlig undenkbar und schon richtig out. Also da redet gar kein Mensch mehr von. Dann hast du gesagt, die krummen Lebenswege sind die, die letztendlich zur Erfüllung führen. Wie sieht denn für dich ein krummer Lebensweg aus?
Ja, also ich habe gesagt, die krummen Lebenswege sind die, die zur Erfüllung führen, sondern das war mal eine Journalistin, die mich porträtiert hat und die dem Ganzen den Titel krumme Lebenswege gab. Das ist ein Titel, der sich letztendlich orientiert an dem, was du eben geschildert hast. Früher wurde immer erwartet, wenn man sich irgendwo als Angestellter bewirbt, dass man eine möglichst gerade Karriere macht. Also dass man ein Ziel hat und die verfolgt und dann 20 Jahre lang in einem Unternehmen ist. So, und wir erleben aber heute, dass wir durch den demografischen Wandel faktisch 20 geschenkte Lebensjahre haben. Und wer kann sich denn mal Hand aufs Herz wirklich vorstellen, 40 Jahre lang den gleichen Job zu machen? Ich bin heute davon überzeugt, weil alle 7 Jahre sich unsere sämtlichen Körperzellen einmal rundum erneuert haben, dass die Seele wachsen möchte und dass alle 7 Jahre auch ein Umbruch passiert. So, und das kann man jetzt als krumm bezeichnen, wenn Menschen einfach diesen Neigungen nachgehen und spüren, wenn es einfach an der Zeit ist, nicht mehr in alten Routinen zu verharren und sich zu langweilen und im Bore-out zu landen, sondern zu sagen, ich gucke jetzt mal, wo mich es wirklich hinzieht. Oder wenn sie erkennen, dass sie in einem Beruf sind, den sie eben nur gewählt haben, weil äußere Stimmen, wie die der Eltern oder Lehrer, ihnen empfohlen haben, das zu machen, das aber gar nicht ihrer inneren Stimme empfiehlt. Sie eben dann sagen, so, und jetzt fasse ich mal den Mut und setze mich nochmal hin und gucke nochmal, was sind denn meine eigentlichen Neigungen. Und das Interessante ist, das sind häufig Dinge, die Menschen dann in ihrer Freizeit ausleben und dass man eben auch mit dem, was ein Hobby ist, mal hingucken kann und mal schauen kann, ob man daraus nicht vielleicht sogar einen Beruf machen kann. Weil dann, wenn man mit seinen eigenen Neigungen einen Beruf macht, findet man meistens etwas, wo der Beruf der eigenen Berufung entspricht. Und da steckt besonders viel Energie drin.
Das stimmt. Ja, und es gibt viele Stimmen, die sagen, wir haben heute in der Regel kein Burnout, also wir sind nicht ausgebrannt, sondern das Bore-out, wir sind zu Tode gelangweilt, weil einfach noch etwas in uns fehlt, was gelebt werden will. Und man tatsächlich in der zweiten Lebenshälfte diese Sinnfrage sich wieder stellt, die man ganz am Anfang als Kind ganz natürlich gelebt hat, die sucht man wieder und man will in der Tat etwas geleistet haben, worauf man selber auch stolz sein kann. Und ja, 40 Jahre am Band zu stehen und gutes Geld zu verdienen, ist das eine. Aber dieses erfüllte Leben, was man garantiert eben so nicht hat, das ist eben das, was fehlt. Du hast auch gesagt oder im Blog geschrieben, wenn du genügend Geld hättest, dann würdest du etwas initialisieren, wo Unternehmertum und gelernt wird von der Pike auf. Wie würde bei dir zum Beispiel eine Schule aussehen? Was wären für dich wesentliche Fächer? Natürlich neben Deutsch, Mathe, das ist ja selbstverständlich, dass man da ein Basiswissen braucht. Aber was wären für dich noch herausragende Fächer, was Kinder von Anfang an lernen sollten?
Also in meinem ersten Leben war ich ja Studienrätin, von daher kenne ich die Schule sehr gut von innen. Und was da dringend unterrichtet werden müsste, ist ein Schulfach Psychologie, weil die meisten Probleme, die wir haben in Verhandlungsgesprächen oder aber eben auch in der Kommunikation mit uns selbst, rühren daher, dass wir als Menschen extrem komplexe Wesen sind, extrem komplexe Wesen. Und wir auch ein Leben lang letztendlich uns selber weiter erforschen können. Und immer wenn wir in Konfliktsituationen kommen, immer wenn wir mit bestimmten Situationen nicht klarkommen, ist es etwas, wo wir etwas Neues über uns selber lernen. Immer wenn wir uns ärgern, lernen wir eigentlich etwas Neues über uns selbst. Psychologie wäre ein Schulfach, was ich einführen würde, weil ich glaube, dass es dazu beitragen würde, dass die Gesellschaft auf Augenhöhe käme, Menschen mit sich selbst, aber eben auch untereinander. Ein zweites Schulfach, was ich einführen würde, wäre das Schulfach Wirtschaft. Weil wir diejenigen, die nicht aus einer Familie kommen, wo die Eltern schon Selbstständige waren, haben sehr häufig eben nicht gelernt, dass es A, die Möglichkeit gibt, auch als Selbstständiger seinen Lebensunterhalt zu verdienen und B, wie man adäquat mit Geld umgeht. Also Angestellte und Selbstständige gehen ganz anders mit dem Thema Geld um. Um ein kleines Beispiel zu bringen, Angestellte kennen die Kategorien, sie nehmen was ein, sie sparen was, sie geben was aus. Was die meisten Menschen nicht im Blick haben, ist, dass es die wichtigste Kategorie, das ist das Investieren. Und zwar auch in sich selbst zu investieren. Und ich habe mein Leben lang in mich selbst investiert und ich musste damit auch schon sehr früh anfangen, denn ich wusste, ich wollte nicht so leben wie meine Eltern. Und als ich mit 18 entschlossen habe, dass ich nicht Beamtenanwärterin werde, wie meine Eltern sich das vorgestellt haben, sondern studieren möchte, wusste ich, ich muss mein Studium selber finanzieren. Und damit musste ich mich auf den Weg machen, eine Möglichkeit zu finden, etwas zu arbeiten, womit ich Geld verdiene, womit ich eben mein Studium finanzieren konnte. Und dieses Investieren habe ich mein Leben lang beibehalten, weil das für mich zur Selbstentfaltung extrem beiträgt. Wenn ich etwas lernen möchte und etwas Neues lerne, macht es mich wertvoller. Und diese Kategorie des Investierens im Gegensatz zum Ausgeben ist eben eine, wo ein Return on Invest am Ende steht, also wo etwas zurückkommt in Form von mehr Know-how haben, mehr Fertigkeiten haben, höhere Stundensätze verlangen können, was auch immer. So, deswegen wären das die zwei entscheidenden Sachen. Und ich würde vieles von dem, was sehr stark in der Schule in den akademischen Bereich reingegangen ist, also wir haben heute in den Leistungskursen, in den Fächern, in den naturwissenschaftlichen Fächern teilweise Anforderungen, wo ich sagen würde, die entsprechen schon fast akademischen Anforderungen. Da ist die Frage, ob das sinnvoll ist oder ob man nicht Kinder viel mehr dahin orientiert, auch mit sehr viel Erfahrungswissen, schon sehr früh, sehr konkrete Erfahrungen zu machen, um sich selber kennenzulernen und eben herauszufinden, finden sie ihre Erfüllung eher im handwerklichen Bereich, dann gibt es keinen Grund, ein Studium zu machen. Wir orientieren viel zu viele Kinder hin Richtung Studium. Oder sind es eben wirklich diejenigen, die sagen, die wissenschaftliche Laufbahn, das ist eben ihre Erfüllung und sie wollen unbedingt Professor werden? Oder sind sie halt Polyglott, international, was auch immer, aber wirklich herauszufinden, wo die größte Erfüllung für einen selber ist.
Für mich wäre dann nur noch eine Ergänzung, für mich gäbe es Traumkurse, weil was du vorhin gesagt hast, dieses groß genug denken und in diese kleine Falle, wo du selber reingetappt bist, ja, dass du ja schon groß warst als promovierte Geisteswissenschaftlerin und als Unternehmerin gleich 5 Stufen tiefer angefangen hast. Warum auch immer, vielleicht ist das eben genau das, was uns ja fehlt, dieses Großdenken gelernt zu haben, gelebt zu haben, dass man denkt, oh, ich fange erstmal klein an, damit ich auch ja wieder schnell oben ankommen kann. Das wäre für mich ein Wunschkurs, lerne groß zu träumen, weil das ist einfach wunderbar. Und wenn ich an meine Kindheitsträume denke, an die ich jetzt wieder anknüpfe, weil ich als Kind etwas Ähnliches gefühlt habe, wie ich es jetzt als knapp 60-Jährige fühle, das berührt mich sehr, das erfüllt mich. Und ich glaube, es geht da auch vielen, vielen Menschen da draußen so. Und du hast das ganz prima umrissen und es ist fantastisch. Ja, und unsere halbe Stunde ist schon fast wieder rum, weil wir wollen das ja immer schön kompakt halten, dass die Leute auch viel Mehrwert mitnehmen. Was würdest du jetzt zusammengefasst jemanden von meinen Hinhörerinnen und Hinhörern sagen, die jetzt so ein bisschen angeheizt sind, die überlegen und die wieder anfangen, so ein bisschen zu kramen? Was wären so deine allerersten kleinen Schritte?
Ja, erstmal Ideen zu sammeln. Also jetzt vorausgesetzt, jemand hat eben Lust, sich selbstständig zu machen und eine ungewöhnliche Unternehmerin oder ein ungewöhnlicher Unternehmer zu werden. Erstmal anzufangen, Ideen zu sammeln. Und dabei ist, und dann, ich habe ja ein richtiges Startup-Coaching-Programm entwickelt, wo ich das durchführe. Also ich habe ja quasi so eine Art Akademie, wie du die jetzt eben angesprochen hast, für Menschen in der Lebensmitte entwickelt. Die können sich meine Webinare anhören zu den Themen. Die können in meine Werde, was du kannst, Power-Workshops kommen. Da machen wir in 2 Tagen ganz kompakt genau das volle Programm durch, zu gucken, einen Stärken Profil zu erstellen, eine Vision zu entwickeln, die Erfolgsstrategien kennenzulernen, um dann eben nach 2 Tagen entscheiden zu können, wäre das was für mich oder nicht. Und da den Weg zu gehen des Selbstentwicklers, und ich sage immer, ich unterscheide gerne zwischen Selbstcoaching und Coaching. Also Selbstcoaching ist alles, wo man Bücher liest, Seminare besucht, Webinare besucht, Workshops macht, Tagebuch schreibt. Und dann das Coaching vom Selbstcoaching unterschieden ist eben das, wo eine ganz eigene Magie drin steckt. Weil wenn man sich mal überlegt, die wertvollsten Dinge auf dieser Welt entstehen dadurch, dass 2 Dinge sich begegnen, also Mann und Frau und ein Kind hervorbringen. Und ähnlich ist das mit einem Unternehmen auch. In dem Moment, wo 2 Menschen im Austausch sind, im Gespräch, ja auch bei uns jetzt, du stellst mir eine Frage, ich gebe darauf eine Antwort, dadurch entsteht vielleicht etwas, was ich vorher noch nicht gedacht habe. Und das passiert ja bei Coaching-Gesprächen, die nochmal anders als ganz normale Gespräche ablaufen. Alle Menschen denken in Datenautobahnen. Also wir haben 60.000 Gedanken, die uns täglich durch den Kopf gehen und gleich zur Beruhigung, das sind nicht 60.000 genuine, eigene, neue, innovative Gedanken, sondern das sind ganz viele Gedanken, die wir routinemäßig wieder und wieder und wieder und wieder denken. Und leider ist ein großer Teil dieser Gedanken auch noch Gedankenschrott, der Gestalt, dass durch Glaubenssätze Menschen sich selber ausbremsen. So, das zu überwinden und genau das, was du eben gesagt hast, sich mal für eine kurze Zeit zu erlauben, als Erwachsener nochmal zu träumen. Und es ist nicht selbstverständlich, weil man erstmal Altes loslassen muss, um überhaupt Neues denken zu können. Sich da Freiräume zu schaffen. Und es sind zeitliche Freiräume und es sind aber eben auch gedankliche Freiräume. Das ist etwas, was ich empfehlen würde.
Ja, Ganz genau. Das ist ganz, ganz wunderbar wieder gelaufen. Ich bin immer wieder total hin und weg, wie schnell eine halbe Stunde sein kann, wenn die voller kompakter Dinge ist, wo man tatsächlich noch mehrmals hinhören muss, um das richtig alles verdauen zu können. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und natürlich wird auch deine Webseite verlinkt und jeder, der interessiert ist, du hast es ja gesagt, ist eingeladen und ich glaube, das ist mal der allererste Schritt, so neugierig zu werden, dass man sich umschaut und dieses Ideen sammeln und alles sowas, das sind alles lauter kleine Puzzleteile, die zu einer Idee, die zu einer Möglichkeit führen. Und ja, und zuallererst steht für mich auch so ein Stück weit dieses Träumen, dieses Überlegen, was habe ich als Kind so gerne gemacht? Wo habe ich mich weggeträumt? Wo habe ich Raum und Zeit vergessen können? Und meistenteils ist das ein sehr, sehr guter Hinweis für das, was an Talenten und Fähigkeiten in einem schlummert. Und wenn man das dann noch mit seinem Beruf oder ja, so verbindet, dass es eine Berufung wird, dann ist es natürlich ideal. Ja, liebe Kerstin, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute, alles Liebe und ja, das, ich denke mal, wir werden auch in Berlin irgendwo mal was zusammen machen, weil da gibt's ja immer so schicke Events und ach, alles Mögliche und man kann da Leute treffen und ja, und da ich auch gerne reise und Berlin natürlich auch mit Familie verbunden ist und Freunden, werden wir da mit Sicherheit uns wiedersehen und ja, und ansonsten gebe ich dir nochmal Gelegenheit, dich von unseren Hinhörern Gebühren zu verabschieden und ja, bitteschön nochmal.
Ja, ich wünsche allen, die jetzt zugehört haben, dass sie, wenn sie über einen Neuanfang nachdenken und eine verrückte Idee haben, sich nicht als allererstes fragen, was daran alles schiefgehen kann. Denn bei diesem Träumen gibt es eine klare Abfolge. Und das Interessante ist, Walt Disney hatte 3 Schreibtische. An seinem ersten Schreibtisch war er Visionär. Da hat er sich erlaubt zu träumen und da war kein Ja-Aber geduldet und keine Horrorszenarien und keine Scheiterszenarien und keine, was auch alles schiefgehen könnte, Szenarien, sondern erstmal alles nur träumen. Und wenn ein großer Traum oder eine große Vision da ist, dann an den nächsten Schreibtisch zu gehen, das war nämlich der Schreibtisch des Umsetzers, und sich dann zu überlegen, was muss ich tun, um diese verrückte Idee umzusetzen? So, und erst wenn man diese Umsetzungsstrategie überlegt hat, dann geht man an den dritten Schreibtisch, wo man der eigene Ratgeber oder auch Kritiker ist und überlegt sich, was könnte eventuell auch nicht optimal laufen oder sogar schief gehen, um eigene Ängste mit ins Boot zu holen, um sich ein doppeltes Netz zu spannen, um sich zu überlegen, wie man halt mit möglichen Problemen umgehen würde. Aber bitte in dieser Reihenfolge. Das Hauptproblem in unserer Gesellschaft ist, wenn Menschen eine außergewöhnliche Idee äußern, dass sofort Tausende von anderen Stimmen einem ganz brillant erklären können, warum das nicht funktionieren kann. Und deswegen gibt es ja in der Startup-Szene diesen schönen Satz, alle haben gesagt, es geht nicht, bis einer kam, der das nicht wusste und es einfach machte. Also einfach machen.
Perfekt. Und wer jetzt nicht den Raum für 3 Schreibtische hat, der nimmt 3 verschiedene Stühle an seinem Tisch. So einfach ist das. Nicht entmutigen lassen. Vielen Dank, liebe Kerstin, für deine Zeit, für deinen ganzen Input. Das war super spannend, sehr interessant. Und ich freue mich dann immer umso mehr auf die nächste Episode, weil das ist mein Beflügeln, wieder ungewöhnliche Unternehmer, ungewöhnliche Menschen zu finden, die eben nicht auf andere unbedingt hören und sich da etwas ausreden lassen, was doch gerade wieder so schön am Aufflammen ist. Und damit sage ich dann tschüss für heute. Ich wünsche alles Gute, alles Liebe. Macht's gut, macht's besser. Tschüss, eure Karin Lieberenz. Ja, liebe Podcast-Hinhörer, das war die heutige Show. Danke fürs Dabeisein. Mehr Informationen finden Sie auf meiner Homepage generation-50-plus-pfadfinder.de. Gerne können Sie mir eine E-Mail schreiben, wenn Ihnen etwas auf dem Herzen liegt oder eine Frage auf der Seele brennt. Die nächste Podcast-Folge kommt in Kürze und bis dahin wünsche ich allen eine gute Zeit. Alles Gute, in Liebe, Karin Lieberenz.